Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt hören wir Worte aus dem Propheten Jesaja im 23. Kapitel, die Verse 5 bis 8. Da spricht der Prophet: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird: So wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern: So wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt hat und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Herr, so danken wir dir für dein Wort und bitten dich, segne du unser Reden und unser Hören durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, die Worte des Propheten Jeremia, die er hier spricht im Namen Gottes, diese Worte, die sind wie ein Licht in der Finsternis. In diesen Worten, da steckt so viel Hoffnung. Es sind wunderbare Verheißungen. Im Prophetenbuch Jeremia ist das oft nicht so. Da ist der Ton ein ganz anderer. Der Prophet Jeremia, der hat eine gewaltige Last oder gewaltige Lasten zu tragen. Denn er merkt, das Volk geht dem Gericht, dem Untergang, dem Verderben entgegen. Er merkt, dass seine Worte nicht gehört werden, dass er abgelehnt wird und dass sich die Menschen immer mehr von Gott abwenden. Und er leidet darunter. Er leidet unter seiner Berufung von Gott und sagt: Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen. Also auch so ein innerlicher Kampf, den er da ja auszufechten hat. Viele Könige, viele Verantwortungsträger sind da in dieser Zeit, die nicht nach dem Willen Gottes handeln und die auch nach kurzer Zeit wieder ihren Hut nehmen müssen. Und die Verse unmittelbar vor diesem Abschnitt, da geht es um die bösen Hirten. Wehe euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umkommen lasst und zerstreut. Ganz im Gegensatz eben zu dem Psalm 23, den wir so gut kennen. Der Herr ist mein Hirte. Nein, hier ist von bösen Hirten die Rede. Sie missbrauchen ihre Verantwortung und sehen nur auf sich selbst. Eine Schreckensherrschaft ist das. Finsternis, Dunkelheit in der Zeit des Jeremia. Und dann kommt dieses Wort. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Also dieser König, von dem hier die Rede ist, der ist genau das Gegenteil von diesen bösen, schlechten Hirten. Wiederum der König, der damals regiert hat, das Volk, das war Zedekia. Der war natürlich mit dieser Verheißung nicht gemeint. Er war einer dieser bösen Hirten. Einer dieser Hirten, die nicht nach Gott gefragt haben. Es nahm mit ihm ja dann auch ein schreckliches Ende. Er wurde von dem König Nebukadnezar, von dem babylonischen Eroberer, gefangen genommen und nach Babel verschleppt. Aber die Ankündigung des Jeremia, dass Gott einen gerechten König erwecken wird, das hat man nie mehr vergessen. Das ist eine große Verheißung, eine der größten Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat. mit auch vielen natürlich anderen großen Verheißungen. Und so kam es, dass man jedes Mal, wenn ein neuer König kam, man sich an diese Worte von Jeremia erinnert hat. Und dann wurde immer diese Frage gestellt: Bist du der König, der mit Recht und Gerechtigkeit im Lande regieren wird? Wirst du den Namen tragen dürfen? Der Herr unsere Gerechtigkeit. Ist jetzt der König, der gerade regiert, ist er das? Und es ging so über Jahrhunderte. Und im Neuen Testament, da taucht die Frage dann auch auf: Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Am Anfang hielt Johannes der Täufer Jesus für den von Gott gesandten Retter. Da war er sich sicher, Jesus ist es. Aber als er dann von Herodes ins Gefängnis geworfen wurde, da sind vielleicht doch Zweifel aufgetaucht. Und dann hat er Boten geschickt zu Jesus mit dieser Frage: Bist du es? Bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus hat dann auf seine Werke hingewiesen und gesagt: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Aber im Lauf der Zeit, wo Jesus öffentlich aufgetreten ist, wo er gewirkt hat, da kam diese Frage immer wieder auf: Jesus, bist du es? Bist du der, der da kommen soll? Und als Jesus am Palmsonntag vom Ölberg nach Jerusalem gezogen ist, da waren die meisten überzeugt. Die waren sich sicher: Jetzt ist er da. Der von Jeremia angekündigte König, jetzt ist er da, auf den wir schon so lange warten. Aber es hat damals nur 4 Tage gedauert und dann ist die Stimmung total gekippt. Denn Jesus hat eben nicht so eingegriffen, wie es die Menschen erwartet hatten. Er hat die Römer nicht aus dem Land gejagt und er hat auch keine Gewalt gegen die Gottlosen vorgenommen. 4 Tage hat es gedauert und dann wurde dieser Jesus gekrönt. Aber nicht mit einer Königskrone, sondern mit einer Dornenkrone. Er wurde ans Kreuz geschlagen. So hat man sich diesen verheißenen gerechten König nicht vorgestellt. Und auch die Jünger, die ihre Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt haben, waren bitter enttäuscht. Und die Emmaus-Jünger sagen das ja da noch auf dem Weg: Wir dachten, Jesus würde Israel erlösen. Aber sie hatten einen irdischen König vor Augen. Und nach Ostern, da erfahren es dann die Jünger, da wird es ihnen deutlich, weil es ihnen der auferstandene Herr selber sagt: Nein, Jesus ist eben nicht gescheitert. Er ist auf dem Leidensweg zu einem König ganz anderer Art geworden. Zu einem König, der nicht gegen andere kämpft, sondern der sein Leben für andere einsetzt. Und so lernen die Jünger, das neu zu sehen. Als den, der Vergebung bringt und Frieden mit Gott schenkt und der durch seine Worte Gerechtigkeit schafft. Und darauf stützen wir uns, auch auf unserem Glauben als Christen, so wie es die ersten Jünger da auch getan haben. Dieser Jesus, der ist es. Der ist dieser König, der angekündigt wurde von den Propheten. Aber eben ein anderer König, was auch schon beim Einzug deutlich wurde: sanftmütig und reitet auf einem Esel. Jesus ist der, der sanftmütig und ohne Gewalt kommt, demütig und seine Liebe in unser Herz schenken will. Aber er kommt auch als König. Und ein König regiert. Und das will er in unseren Herzen regieren. Und er stellt uns immer wieder die Frage: Wie viel Raum, wie viel Zeit gibst du mir in deinem Herzen? Kann ich da wirklich regieren? Leben wir wirklich auch aus der Vergebung? Jeden Tag neu, dass wir unter das Kreuz gehen und uns von ihm stärken, ermutigen und vergeben lassen? Sind wir immer in dieser Verbindung zu ihm, dass er unser Leben ausmacht? Es heißt weiter beim Propheten Jeremia: Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Und das heißt bei Jesus, er hat uns mit Gott versöhnt durch seinen Tod am Kreuz. Er stellt die Beziehung wieder her. Wir sind versöhnt, wir sind frei von unserer Schuld. Uns wird vergeben, weil Jesus beim Vater für uns eintritt. Wir müssen nicht verurteilt werden wegen unserer Schuld. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Er tritt für uns ein und er ist treu. Er steht dazu, was er verheißen hat. Er lässt uns nie im Stich. Sünde und Schuld sind Dinge, die uns gefangen nehmen. Aber Jesus führt heraus durch seine Vergebung, durch seinen Tod am Kreuz in die Freiheit. Er führt uns aus der Gefangenschaft. Und Gott hat auch sein Volk damals aus der Gefangenschaft herausgeholt. Da hören wir dann weiter beim Propheten Jeremia: Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt hat und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Nein, nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder erbarmt sich Gott über sein Volk, so wie auch er sich über uns immer wieder erbarmt. Gott hat sein Volk nie losgelassen und er lässt auch uns nicht los. Jeremia erinnert hier an die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. Und auch nach der Zeit der babylonischen Gefangenschaft hat Gottes Volk immer wieder heimkehren dürfen. Jeremia konnte das natürlich nicht ahnen, durch welche Tiefen die Juden in den folgenden Jahrhunderten noch gehen mussten. In den Jahren 70 und 135 nach Christus wurden sie von den Römern in alle Welt zerstreut. Und auch in der Zeit danach erlebte Israel noch viel Verfolgungen, am meisten im vergangenen Jahrhundert durch das deutsche Volk. Millionen Juden sind in den Konzentrationslagern ums Leben gekommen. Doch auch danach kam es zu einer Heimführung. Und schließlich wurde auch 1948 der Staat Israel gegründet. Wenn wir Israel anschauen, dann ist das wirklich ein Wunder und ein großes Geheimnis. Auf jede Zerstreuung dieses Volkes folgte immer wieder seine Heimkehr. Gott sammelt sein Volk und führt es nach Hause. So hat es Jeremia angekündigt und so ist es passiert. Und auch Jesus hat ein solches Heimkommen Israels und der Völker vorausgesehen. Und das im Lukas-Evangelium so gesagt: Sie werden kommen von Osten und Westen, vom Norden und Süden und zu Tische sitzen im Reich Gottes. Und Jesus hat dabei alle Menschen im Blick. Aus allen Völkern kommen sie, um zu Tisch zu sitzen im Reich Gottes. Er führt Menschen heim. Er schenkt Menschen Heimat. Und so schenkt er auch uns Heimat. In doppelter Weise. Zum einen schenkt er uns schon Heimat hier auf dieser Welt, dass wir mit ihm verbunden sind und in seiner Liebe geborgen und mit ihm leben können. Und das andere ist die ewige Heimat bei ihm in seinem Reich, wo wir mit ihm in Ewigkeit verbunden sind. Und Paulus beschreibt es so: Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, oder man könnte auch sagen Zelt, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott. Er baut ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Ein Haus, eine Wohnung, ewig im Himmel. Und manche kennen das bestimmt, manchen gefällt es ja nicht so gut, manchen besser, aber das Zelten, wenn man zeltet, wenn man nur ein Zelt zur Verfügung hat, dann weiß man, das ist nur vorübergehend. Und ein Zelt ist auch nicht so stabil wie eben ein festes Haus. Wir sind hier in dieser Welt noch in diesem Zelt, das nur vorübergehend ist. Aber wir dürfen mit der Perspektive leben, mit dem Vertrauen, dass wir bei Jesus dann in einem in einem festen Haus bei ihnen in seinem Reich wohnen werden. Und ja, dass es auch im Gegensatz zu einem Zelt ein stabiles Haus ist, wo wir dann mit ihm sind. Advent heißt Ankunft. Wir feiern, dass Gott zu uns kommt, zu jedem ganz persönlich. Und wir haben eben noch diese andere Perspektive. Wir haben auch noch den ewigen Advent im Blick. Jesus kommt wieder. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird endgültig alles Schlimme in dieser Welt verschwinden und überwunden werden. Und wenn wir, wie auch heute, Abendmahl miteinander feiern, dann haben wir auch beide Perspektiven. Zum einen sind wir jetzt durch Jesus miteinander verbunden. Aber wir erwarten auch die ewige Gemeinschaft mit ihm. Im Reich Gottes, wo wir miteinander zu Tisch sitzen werden. Wichtig ist, dass wir uns an diesen Jesus halten. Er ist der Einzige, der diese Gemeinschaft mit Gott möglich macht. Und darum feiern wir Advent und haben gleichzeitig auch im Blick den ewigen Advent in seinem Reich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.